MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Genau heute vor einem Jahr wurde der amerikanische Kardinal Robert Prevost zum neuen Papst gewählt. Leo XIV. Gehört zum Orden der Augustiner. Einer seiner Mitbrüder, Michael Clemens, aus dem Augustinerkloster in Würzburg, kennt ihn noch aus früheren Begegnungen. Mein Kollege Willi Witte hat Bruder Michael getroffen. Der Ordensmann kann sich gut an den Moment erinnern, als in Rom der Name des neuen Papstes verkündet wurde.
Wir haben zwar immer so ein bisschen Späße gemacht, was ist, wenn's der Bob wird, wie wir ihn genannt haben. Und als dann auf einmal der Kardinal Protodiakon sagte, Robertum, da war es für uns eigentlich klar. Wir haben am Fernseher gesessen bei uns im Kloster und ich glaube, wir waren alle erstmal platt.
Bruder Michael freute sich sehr, dass die Kardinäle den 70-jährigen Amerikaner zum neuen Kirchenoberhaupt gewählt haben. Er hat Leo XIV. Zweimal getroffen.
Wenn er eine Frage gestellt hat, er hat sehr aufmerksam zugehört, wie die Antwort ist. Er strahlt für mich eine unglaubliche Verbindlichkeit aus. Also einer, wo ich sage, das, was er sagt, das steht er hinter, das tut er auch. Und ich habe den Eindruck, dass er sein Gegenüber absolut ernst nimmt.
In Zeiten von Kriegen und Terror betont Leo XIV. Werte wie Frieden, soziale Gerechtigkeit und den gewaltfreien Dialog. Er setzt sich für die Armen und für Klimagerechtigkeit ein. Sehr gut, sagt Bruder Michael und begrüßt, dass der Papst versucht, Frieden und Einheit auch innerhalb der Kirche zu bewahren.
Gerade wir, ich sage jetzt mal in Deutschland, wir haben auch klare Vorstellungen, Ziele, die wir erreichen wollen, auch in der Kirche, die ich zum großen Teil auch gut und richtig finde. Aber zugleich auch die andere Perspektive sich anzuschauen und zu schauen, wir haben nichts davon, wenn dieser Laden auseinanderfliegt, wenn es in dieser gespaltenen Welt voller Konflikte auch bei uns letzten Endes nicht anders aussieht.
Soll heißen, in heftig diskutierten Themen innerhalb der Kirche, wie die Rolle der Frau oder wie jetzt gerade die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, hält sich Leo XIV. Zurück. Er will keine raschen Änderungen in der Morallehre, hält aber den Dialog am Laufen. Und nach einem Jahr wird auch der Unterschied zum Vorgänger Papst Franziskus deutlich.
Also Franziskus ohne Zweifel ein großer Papst, der sehr viel angestoßen hat, der auch ein Gefühl hatte für das Setzen von Zeichen und dafür überraschende Dinge zu machen, auf sich aufmerksam zu machen, der Kirche auch ein neues, ein ungewohntes Gesicht zu verleihen, was ja auch in vielen Fällen gut getan hat.
Und auf der anderen Seite Papst Leo XIV., der ruhig und bedächtig versucht, innerhalb der Kirche Vertrauen zu schaffen und die Wogen zu glätten, erklärt Bruder Michael. Und das macht das neue Kirchenoberhaupt gut. Da ist sich der Augustiner aus Würzburg mit dem Mitbruder Franz aus München einig.
Ich sage, der Papst hat seinen Job sehr gut gemacht. Er versucht, möglichst nah bei den Menschen zu sein. Also ich sehe ihn als einen Mann, der versucht, mit Ruhe, Weisheit und einem Vertrauen die Kirche zu leiten. Also er möchte sie zusammenhalten.
Ein Jahr Leo XIV. Für die beiden Augustinerbrüder steht das für die Kerngedanken ihres Ordensgründers Augustinus. Friede und Gerechtigkeit.
An Bahnhöfen ist immer was los. Lautsprecherdurchsagen, hastige Schritte, rollende Koffer. Ja, Reisende kommen und gehen. Und mittendrin die Bahnhofsmission, die immer öfter von Menschen aufgesucht wird.
Im Jahr 2025 haben die Bahnhofsmissionen in Bayern über 1 Million Mal Hilfe geleistet. Die aktuellen Zahlen zeigen, der Bedarf an Unterstützung steigt und wird dabei immer komplexer. Bettina Spahn leitet die ökumenische Einrichtung in München.
Jetzt erleben wir eine starke Verwahrlosung bei den Menschen und auch bei vielen, dass sie einfach aufgegeben haben und sich schon auch in diesen Versorgungsmodus rutschen oder in diesen reinen Existenzmodus, aber gar nicht mehr die Ressourcen sehen oder spüren, auch noch wirklich auf eine Veränderung hinzuwirken in ihrem Leben.
Die Bahnhofsmission München ist eine der größten in Deutschland. Sie ist an Gleis 11 zu finden.
Das Thema Armut und Mangel beherrscht eigentlich die Gespräche. Die Menschen sind psychisch instabil. Es fehlt oft am nötigsten. Wir sind schon eine Stelle, die in akuten Notlagen hilft, die aber auch klärt, da ist, berät und versucht weiter zu vermitteln, Wege aufzuzeigen und vor allem auch den Menschen zu ermöglichen, wieder ihre nächsten Schritte im Leben auch selber zu gehen. Es ist ein Angebot, was wir vorhalten.
Spahn und ihr Team aus Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen sind rund um die Uhr anzutreffen. Täglich haben sie dabei rund 900 Begegnungen.
Unser Ansatz ist schon, auch hier einen Ort zum Leben zu erwecken oder am Leben zu erhalten, wo einfach menschliche Würde, menschlicher Wert für alle spürbar ist. Ich würde mich freuen, wenn die nächsten Jahre irgendwann mal sagen könnte, unsere Zahlen sind runtergegangen. Das würde ich als Erfolg für uns alle verbuchen.
Die Bahnhofsmission ist für viele Menschen ein erster Anlaufpunkt und oft auch der erste Schritt zurück in ein Leben mit Perspektive. Lydia Jäger für das MKR, das Kirchenradio.
Bilder von Krieg und Zerstörung sind längst Teil unseres Alltags geworden. Aus der Ukraine, aus Gaza, ja und auch aus vielen anderen Krisenregionen der Welt. Aber was macht das mit uns, wenn Krieg zur Normalität wird und uns kaum noch berührt? Pfarrer Schießler spricht über eine gefährliche Abstumpfung, über politische Machtspiele und darüber, wie Sprache selbst zur Waffe wird.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Es sind immer diese gleichen Bilder, die uns seit Jahren nun schon überfluten. Bilder der Zerstörung, kaputte Häuser, Steinwüsten, Dreck und Schutt ohne Ende. Hier hat kein Erdbeben stattgefunden. Das ist alles menschengemacht. Jede Nacht bombardiert Putins Militär die Ukraine, zerstört Wohnhäuser und Fabriken, Infrastruktur und Krankenhäuser. Wie erbärmlich, ist mein erster Gedanke, der mir beim Hinschauen kommt. Wie können Erwachsene nur so primitiv sein? Und jetzt schon wieder der wochenlange Krieg zwischen Israel und dem Libanon, den USA und dem Iran. Überall grenzenlose Zerstörung. Auch die Sprache ist ruinös. Donald Trump droht mit Auslöschung und totaler Vernichtung. Woran erinnert uns diese Wortwahl? Wir sehen apokalyptische Landschaften, Ortsbilder, die wir aus dem Gazastreifen ins Wohnzimmer geliefert bekommen, Steinhaufen ohne Ende. Es erinnert an alte Aufnahmen zerstörter deutscher Städte nach dem Zweiten Weltkrieg und unendlichen Fliegerangriffen. Man sagt, man habe vor der totalen Zerstörung Würzburgs im März 1945 zuerst noch Luftaufnahmen von der Stadt gemacht, um sie dann nach der Bombardierung so originalgetreu wie möglich wieder aufbauen zu können. Es ist schon verrückt, was sich Menschen alles einfallen lassen, nur um zu vernichten. Noch nicht lange her, da waren wir in der Passion Jesu Zeugen einer anderen totalen Zerstörung. Wie nahe sind uns doch die Worte und die Texte in der Karwoche geworden. Haben wir sie mit den Bildern aus dem Gazastreifen und den Kriegsgebieten in der ganzen Welt zusammengebracht. Ich ertappe mich manchmal bei dem Gefühl, dass mich diese nicht enden wollenden Nachrichten und Bilder, diese Reizüberflutung von Krieg und Leid, gar nicht mehr berühren könnten, geradezu langweilig werden, ja zur Normalität im Alltag und vor allem nur noch dazu da sind, meine gewünschte Idylle vom Leben und von Ostern irgendwie zu stören, durcheinander zu bringen. In jeder Gesprächsrunde regen wir uns auf über diese irren Kriegstreibe in Ost und West. Das also sind unsere mächtigsten Männer der Welt? Papst Leo hat sie direkt angesprochen, ohne sie beim Namen nennen zu müssen. Jeder wusste, wer gemeint ist, wenn er sagt, dass eine Handvoll dieser Leute diese Welt im Begriff ist zu zerstören. Unfähig, mit anderen zu verhandeln, geschweige denn zu kooperieren. Die Straße von Hormuz bestimmt das Weltgeschehen, auch bei uns hier. Heute ist sie auf Stunden auf und dann wieder zu. Und bei uns? Regen wir uns auf über den steigenden Benzinpreis. Das ist doch die eigentliche Katastrophe, die uns so sehr belastet. Doch diese Schreckensmeldungen wollen nicht aufhören. Unsere Tage beginnen und enden damit. Das ist eine schier unstillbare Gewaltspirale, die da am Werk ist, die alle Menschen irgendwie zu Opfer macht. Jetzt mal als Christ gesprochen. Das sind einerseits Christen am Werk, so wie es schon in den vergangenen Kriegen war. Es sind Christen, die hier anderen Leid zufügen, Gewalt verüben, Verbrechen begehen. Und es sind gerade im Nahen Osten Christen, die Opfer dieser Kriege sind. Sie gehören verschiedenen christlichen Konfessionen an. Was sie verbindet, sie sind alle Opfer dieser menschengemachten Gewalt, ob byzantinisch-orthodox oder orientalisch-orthodoxe Christen. Die Gewalt geht so weit, dass nach 2000 Jahren Christentum, deren Existenz sogar zu verschwinden droht. Im Irak spricht man bereits vom faktischen Verschwinden des Christentums und wir können es hier nur zur Kenntnis nehmen. Im israelischen Westjordanland treibt der antipalästinensische Siedlungsbau heftige Urstände. Das letzte christliche Dorf dort droht bald ganz von der Landkarte zu verschwinden, sagt man. Genauso wird es irgendwann dem bisher christlich geprägten Libanon ergehen. Sogenannte politische Interessen überlagern wie immer die menschlichen Bedürfnisse und Ansprüche. In Syrien kämpfen die letzten Christen um ihr religiöses Überleben. Und irgendwie glaube ich, dass diese Aufzählung noch lange so weitergeht. Es ist wie ein Flächenbrand, der das Christentum in dieser Region der Erde auszulöschen droht. Natürlich schockiert uns das. Wir bekennen uns öffentlich zu unseren Glaubensgeschwistern. Aber wie nahe sind uns diese orthodoxen Christen und ihr Schicksal wirklich? Arabisch, aramäisch, armenische Christen, wie nahe sind sie uns eigentlich hier im Westen? Gehen sie uns irgendetwas an oder sind sie unendlich weit weg von uns oder gehören selbst schon zur Kirchengeschichte der Vergangenheit? Ich habe keine fertigen Lösungen auf diese miserable Entwicklung, aber ich habe eine Hoffnung. Die Hoffnung, dass wir aus dieser Zerstörungswut der Menschen neu spüren, wie sehr wir doch alle eine große christliche Gemeinschaft sind und füreinander verantwortlich sind. Würde man diese Verantwortung stärker spüren lassen in der Welt, wäre das ein erster und wichtiger Schritt zu einem von allen ersehnten Frieden. Vielleicht ist es die Voraussetzung überhaupt, dass sich die Dinge zum Besseren und zum Frieden hin ändern. Wir müssen viel lauter werden, viel drängender, viel fordernder, denke ich mir, und schalte den Fernseher jetzt aus. Ich wünsche uns allen wieder einmal den Frieden und vor allem eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
Das war eine neue Folge Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund und des MKR.
Im Moment finden gerade hier bei uns in Bayern überall die Erstkommunionen statt. Jeden Sonntag stehen da aufgeregte Jungs und Mädels vor der Kirche und die sind aber richtig gut vorbereitet. Kommunion ist nämlich mehr als nur einen Anzug shoppen oder ein Kleid. Auch in St. Theresia in Neuhausen bereiten sich die Kinder schon seit Januar auf ihren ganz besonderen Tag vor. Und das macht Sinn, so Pastoralreferent Ulrich Wandner.
Das eine ist, dass einfach auf dem Weg ein Stück weit Kommunion erfahrbar wird. Kommunion heißt ja Gemeinschaft. Und das, glaube ich, ist ganz was Wichtiges, dass wir in den Gruppen Freude teilen, auch Schwieriges teilen, Leid teilen. Das andere ist, dass die Kinder an dieses Geheimnis der Kommunion herangeführt werden durch Geschichten, durch Bilder, durch den Kirchenraum, den wir ihnen zeigen. Ganz können wir es ja nicht begreifen, auch wir Erwachsenen, aber doch so eine Ahnung von diesem Geheimnis dessen, was sich da abspielt. Das wollen wir ein Stück weit in den Gruppen vermitteln.
Die Kinder haben schon viel im Unterricht gelernt und auch für den besonderen Tag vorbereitet.
Wir haben über die Ave Noah gesprochen. Ja, das Glaubensbekenntnis mussten wir auch lernen.
Mir hat besonders Spaß gemacht, das Brot zu backen.
Als Vorbereitung haben wir auch unsere Kerzen gebastelt.
Ja, und nach so viel Vorbereitung freuen sich jetzt alle auf den 17. Mai. Dann ist nämlich der große Tag der Erstkommunion.
Ich freue mich über die Geschenke
und mal meine ganze Familie zusammen ist.
Ich freue mich auf den Gottesdienst, also da, wo wir halt unsere Kommunion beenden.
Ja, und dass ich das erste Mal eine Hostie bekomme.
Auch für Ulrich Wandner ist das jedes Jahr ein ganz besonderer Moment. Spätestens, wenn dann beim Auszug alle "Großer Gott, wir loben dich" singen.
Eltern stehen die Tränen in den Augen. Es ist für mich selber immer auch sehr, sehr ergreifend, dieses Fest zu erleben, diese Verdichtung. Wie ich meine, auch der Zeit vorher. Ich meine immer, wenn man es einfach so feiern würde, würde es nicht so werden. Die Gemeinschaft, die gewachsen ist. Und ja, dass die Kinder, glaube ich, schon etwas von diesem großen Geheimnis erahnen können, dass wir da feiern.
Wir vom MKR, das Kirchenradio, wünschen allen Jungs und Mädels, nicht nur in St. Theresia, nein, in ganz Bayern und im Erzbistum, eine wunderschöne Erstkommunion. Was will ich eigentlich mal werden? Die Frage beschäftigt schon die ganz Kleinen. Aber während da noch Prinzessin oder Astronaut weit oben auf der Wunschliste stehen, werden die Vorstellungen mit zunehmendem Alter doch realistischer. Heute für viele wichtig: krisensicher soll der Job sein und ich will nicht, dass KI mich irgendwann ersetzt. Erzieher ist zum Beispiel so ein Beruf, weiß Stefanie Heidel-Butscher. Sie leitet das Caritas Kinderhaus St. Nikolaus hier bei uns in München-Schwabing und sagt, ohne uns geht das nicht.
Dann könnten ganz viele Eltern nicht arbeiten gehen. Und entsprechend ist es natürlich wichtig, dass jedes Kind einen Platz hat, wo es nicht nur gut betreut wird, sondern wo es auch entsprechend gebildet wird, wo wir einfach gemeinsam mit den Eltern in einer Erziehungspartnerschaft das Beste für die Entwicklung des Kindes machen können.
Und dafür sind nicht nur das Kinderhaus, sondern auch ganz viele andere Einrichtungen immer auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Empathie sollen sie mitbringen und einfach Spaß am Job, wie Tore Strobel. Er ist einer der Gruppenleiter und überzeugt, das ist definitiv der beste Job.
Am Ende des Tages, egal wie stressig, wie schwer der Tag war, welche Hürden es zu überwinden gab, hat man trotzdem ein gutes Gefühl, da man weiß, dass man es ja nicht für irgendwie einen Konzern oder sowas gemacht hat, sondern eben für die Kinder an sich. Also ich würde sagen, das, was man gibt, kriegt man definitiv von den Kindern auch so wieder zurück.
Ja, und die Kinder, die haben eine ganz genaue Vorstellung, wie der oder die Neue im Kindergarten so sein sollte.
Nett, lustig, sie sollten Bastelsachen ausdrucken,
vorlesen, spielen.
Ja, alles ganz schön wichtig, aber die Liste von Stefanie Heidel-Butscher ist dann doch noch etwas länger.
Einfühlungsvermögen, sie sollten die Fähigkeit haben, sich in die Kinder reinzuversetzen, die Kinder zu beobachten, eine gute Beobachtungsgabe zu haben, wirklich zu gucken, wo steht das Kind aktuell, was sind die Bedürfnisse des Kindes und entsprechend daraus auch situationsorientiert ihren Alltag gestalten können mit den Kindern.
Wer jetzt Lust bekommen hat, das Kinderhaus freut sich auch immer über Praktikantinnen und Praktikanten, also vielleicht einfach mal reinschnuppern in den Job und vielleicht feststellen, hey, das ist ja sogar noch besser als Prinzessin oder Astronaut. Ein Eis schlecken, Erdbeeren genießen, sich im Straßencafé die Sonne auf die Nase scheinen lassen. Ja, plötzlich macht irgendwie alles mehr Spaß und fühlt sich auch richtig gut an. Psychologin Anke Häublein von der Erdinger Lebensberatungsstelle des Erzbistums München und Freising sagt, das liegt einfach an den Frühlingsgefühlen.
Frühlingsgefühle sind tatsächlich ein real messbares Phänomen. Sie entstehen aus dem Zusammenspiel von körperlichen, biologischen Veränderungen, hormonellen und psychologischen Veränderungen. Und letztlich ist es wie eine Art Aktivierungsreaktion, eine Aufwachreaktion unseres Körpers und auch unserer Psyche.
Vor allem das Licht im Frühling aktiviert unsere Gute-Laune-Hormone. Melatonin geht zurück, Dopamin und Serotonin steigen an. Das sorgt für Stimmung.
Wir wollen uns mehr verbinden, wir wollen uns verlieben. Und natürlich gibt es dann auch eine soziale Resonanz. Denn wenn wir uns mehr verbinden wollen, entsteht auch wieder mehr Aktivität im sozialen Raum. Und das wiederum führt ja auch wieder zu einer Wirkung auf unsere Psyche, nämlich eine positive Wirkung. Wir freuen uns, wenn wir gute Begegnungen haben, gute Gespräche führen.
Wer sich also selbst in gute Stimmung versetzen will, einfach raus an die frische Luft, den Frühling mit allen Sinnen aufsaugen. Ja, und den Rest, den erledigen dann die Hormone. Kommende Woche Mittwoch startet zum 104. Mal der Katholikentag. Diesmal in Würzburg und unter dem Motto Hab Mut, steh auf. Tja, wir hoffen, dass es wieder ein fröhliches, schönes und friedliches Glaubensfest wird. Letzte Woche gab es deshalb eine Pressekonferenz im Rathaus in Würzburg. Da ging es natürlich ums Thema Sicherheit. Meine Kollegin Annalena Ilz war vor Ort und hat den Vizepräsident des Polizeipräsidiums Unterfranken, Holger Baumbach, getroffen und ihn mal gefragt, was denn die Polizei alles so plant.
Zum einen verstärken wir generell unsere Präsenz an den Tagen hier in Würzburg. Die Präsenz wird deutlich erhöht sein. Wir wollen ansprechbar und präsent sein, aber auch handlungsfähig, wenn es doch Sicherheitsstörungen gibt, die wir aktuell aber nicht erwarten. Besonders für Würzburg wird der Einsatz beispielsweise der Reiterstaffel sein. Die Pferde vom Polizeipräsidium Mittelfranken sind auch in Würzburg. Also wer schon immer mal Lust hatte, vielleicht ein Polizeipferd aus der Nähe zu betrachten, kann gerne auch nach Würzburg kommen. Die Kolleginnen und Kollegen der Reiterstaffel sind hier auch unterwegs.
Sagt Holger Baumbach, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Unterfranken. Es werden auch Zivilpolizisten vor Ort sein. Und durch den Besuch von Bundespräsident, Bundeskanzler und anderen hochrangigen Politikern ist sowieso mehr Polizei als sonst gefordert.
Für Würzburg gibt es aktuell keine konkrete Gefährdungslage, damit auch keine konkrete Bedrohungslage. Wir bereiten uns natürlich auf alle möglichen Szenarien vor, aber ich kann es deutlich sagen, es gibt keine konkrete Bedrohungslage.
Wie bei Weihnachtsmärkten werden in Würzburg auch Sperrsysteme zum Schutz vor Fahrzeugattacken, im Volksmund oft Poller genannt, aufgebaut. Außerdem bereitet sich der Katholikentag auf verschiedene Wetterereignisse vor. Sabrina Frenkel, stellvertretende Geschäftsführerin des Katholikentages.
Womit wir rechnen, ist Unwetter oder Hitze. Also gerade im Bereich Wetter sind wir sehr eng im Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst und beobachten die Lage und können eben, sollte irgendwie was kritischer werden, da auch reagieren. Haben genug Trinkwasser vorgehalten, freies, um eben auch bei Hitze vorbereitet zu sein.
Außerdem sind 250 Sanitäter und Notärzte der Malteser im Einsatz. Immerhin wird mit 30.000 Besuchern gerechnet. Wie die Besucherinnen und Besucher sich möglichst schnell informieren können, verrät Sabrina Frenkel auch. Es ist ein digitaler Helfer.
Genau, die Katholikentags-App, die empfehlen wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Da informieren wir über relevante Ereignisse, über Sicherheitsmaßnahmen, auch wenn mal, wenn es zu heiß ist oder irgendwie was sein sollte. Also da große Empfehlung. Da kann man auch sehen, wenn Veranstaltungsorte schon fast voll oder voll sind über das Ampelsystem.
So soll auch Überfüllung vermieden werden. Für Uwe Zimmermann, Leiter der Allgemeinen Bürgerdienste in Würzburg, gilt neben dem offiziellen Motto »Hab Mut, steh auf« noch ein zweiter Leitsatz.
Seid wachsam, nehmt Rücksicht. Das ist zwar kein Bibelzitat, aber das ist durchaus ein gutes Motto für einen Sicherheits- und für ein verkehrsrechtlich wichtiges Großereignis.
Denn klar, bei so einem Event bleiben Straßensperrungen nicht aus. Die Anwohner wurden dazu bereits informiert. Doch was ist mit denjenigen, die sich nicht so über den Katholikentag freuen?
Also den Katholikentag nicht zu mögen, das fällt natürlich bei der Spiritualität, bei der Kulturalität, bei der auch interreligiösen Bedeutung, bei der Nachhaltigkeitsbedeutung heute echt schwer. Aber wenn es jemand gibt, der sich einfach an Veranstaltungsgeschehen stört, da kann ich mal sagen, nehmen Sie auch Rücksicht. Alle Veranstaltungen enden um 22 Uhr und das, was am Abend der Begegnung nach 22 Uhr und an den anderen Tagen am unteren Markt und auf der Residenz stattfindet ab 22 Uhr, ist ein stimmungsvoller Abendsegen im Kerzenschein, der auf 20 Minuten begrenzt ist. Wir halten also auch den Lärmschutz umfassend ein.
Ganz klar, denn bei so einem Event geht's natürlich nicht ohne Straßensperrungen und es kann natürlich auch mal lauter werden. Ja, und wenn's kommende Woche Mittwoch, den 13. Mai, endlich losgeht, gibt's natürlich alle Infos rund um den Katholikentag in Würzburg aus erster Hand hier bei uns im MKR. Ja, am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Dann gibt's wieder eine brandneue Ausgabe unseres Innehalten-Magazins. Wie alle 14 Tage gibt's dann bestimmt auch in der neuesten Ausgabe so einiges zu lesen und zu entdecken. Ja, und bestimmt auch die eine oder andere Lieblingsgeschichte unserer Redakteure. Welche das diese Woche bei meinem Kollegen und stellvertretenden Chefredakteur Florian Ertl ist oder ob er gar noch eine weitere hat, das erzählt er uns jetzt am besten selbst. Servus Florian, schön, dass du da bist.
Grüß dich, Ivo.
Florian, ich hab's ja gerade erwähnt, verrätst du uns deine Lieblingsstory der aktuellen Ausgabe?
Ja, das sind ja so viele gute Geschichten, aber natürlich kann man es ein bisschen eingrenzen. Aber ich starte mal mit einem Rätsel, Ivo. Oh. Was ist das? Wer zu viele davon hat, will sie loswerden. Und wer wenige oder gar keine hat, hätte gern mehr.
Ich würde jetzt sagen, ich rate mal, aber das erinnert mich an etwas. Also mir hat mal unsere Friseurin hat mir gesagt, alle, die Dauerwelle haben, beziehungsweise Locken haben, wollen keine Locken haben und die, die glatte Haare haben, wollen eine Dauerwelle. Also es kommt mir irgendwie so ähnlich vor.
Ja, es ist eine haarige Angelegenheit, aber du bist vollkommen richtig.
Ah, super. Okay.
Also es geht um Haare und da sind wir dabei. In der Kunsthalle in München, da gibt's eine neue Schau und die heißt in Großbuchstaben Haar Macht Lust.
Ach so, ich dachte, das hat mit Haar zu tun, also bei Trudering quasi.
Ah, der war gut.
Natürlich schlecht, der war ganz, ganz schlecht. Nein, ich habe das schon gesehen als Plakat, was hat es denn damit auf sich?
Ja, es ist tatsächlich ein kleiner Ritt durch die Kunstgeschichte bezüglich unserer Kulturgeschichte zum Haar durch drei Jahrtausende.
Okay.
Und ich sag mal so, Haare spielen beim Menschen schon von Anbeginn eine starke Rolle, ja. Mhm. Und es gibt eigentlich wenig andere Körperteile, die von einer größeren Bedeutung sind in den ganz verschiedenen Bereichen, ja.
Okay.
Die haben hier in der Ausstellung einen Haufen zusammengetragen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. 200 historische und zeitgenössische Werke, okay. Gemälde, Skulptur, Fotografie, Videoarbeiten, aber auch Möbel, Design und Modekreation, also ganz breit gefächert, ja?
Mit Haaren.
Ja, was sich damit auseinandersetzt oder wo okay. man das sozusagen ins Bild oder ins in die Kunst sozusagen gefasst hat. Mhm. Und ja, ich sag mal, Haare verraten immer etwas über den Status der Person einer Gruppe. Also gut, da können wir jetzt nicht so mitreden, wir sind da ja eher überschaubar gesegnet mit. Aber ich sag mal, im Barock zum Beispiel, also wer so Darstellungen kennt, die Leute hatten irre hohe Perücken zum Beispiel.
Ja.
Was also ein Ausdruck war von Macht, von Reichtum oder auch, damit man letztendlich Haarverlust, wie zum Beispiel beim Sonnenkönig, damit schon überdecken konnte oder was.
Das kennt man ja auch heute noch von Leuten. Gut, die tragen jetzt vielleicht ganz so hohe Haare, aber es gibt ja Menschen, die wirklich drunter leiden, dass sie keine Haare am Kopf mehr haben. Gerade bei uns Männern ist das ja oft immer das Problem. Gut, ich bin jetzt da so glücklicherweise nicht mit diesem Problem behaftet, aber jeder hat so sein Päckchen.
Manche haben es ja an den falschen Körperregionen dann auch, also zu viel.
Es kommt drauf an.
Aber man kann auch das dann Haar zu einem Markenzeichen, seinen eigenen hochstilisieren. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel, also Marilyn Monroe ist so eine Ikone, mit ihren blonden
Haaren. Ja klar, stimmt.
Oder wenn wir jetzt an den Philosophen, an Nietzsche denken, mit diesem unglaublichen Schnäuzer, den er hatte. Ja. Mhm. Oder Künstler, Beethoven zum Beispiel, dieser, wie man heute auch sagt, Künstlermähne.
Ja. Ja, absolut. Also ehrlich gesagt, ich habe da Plakate gesehen in der Stadt, aber mich hat das irgendwie überhaupt nicht angesprochen. Ich dachte mir irgendwie, was für ein seltsames Event ist das denn mit Haaren, die überall rausschauen, in verschiedenen, gemalt als Bild und so. Ist es dieses Plakat, was man in der Stadt sieht?
Es ist wirklich eine wahnsinnig interessante Angelegenheit. Auch in der Religion spielen Haare, auch in der Bibel zum Beispiel eine Rolle. Mhm. Da gibt zum Beispiel im Alten Testament die Geschichte von Samson.
Ja? Ja, stimmt, natürlich.
Der super stark ist aufgrund seiner Haare und dann werden sie ihm abgeschnitten, dann ist die Kraft verloren und er wird geblendet. Ja? Es ist sehr facettenreich, wirklich. Es lohnt sich hineinzugehen anhand auch der vielen Objekte und unser Kritiker, der drin war, der war wirklich sehr begeistert. Mhm. Und das Beste kommt am Schluss dann auch noch. Man hat nämlich dann am Ende die Möglichkeit, man kann in einem sozusagen Frisiersalon, ja, kann man sich begeben und kann da ein Selfie selber machen mit ganz extravaganten Frisuren. Also das wäre vielleicht noch eine interessante Möglichkeit
sehr, sehr
auch
lustig.
Für uns.
Sehr, sehr lustig. Apropos lustig, ihr habt auch einen Beitrag über Klinik-Clowns diesmal mit dabei.
Ja, das war eine perfekte Überleitung.
Fast, oder?
Ja.
Das hat sich jetzt leider so ergeben.
Klinik-Clowns nicht ganz, sie waren im Altenheim. Ich bin hier mit meinen Kollegen vom Fernsehen, sind wir ins Vincentinum von der Vinzenz-Konferenz im Lächeln in München gegangen. Ja.
Und für diejenigen, die jetzt sagen, was ist denn das Lächel? Das sagt man neudeutsch, heißt es Lehl hier bei uns in München. Aber der Kollege sagt das natürlich altmünchnerisch, völlig verständlich. Also im Lächel wart ihr.
Da muss ich jetzt fast lächeln, ja. Genau.
Sehr schön.
Da schauen regelmäßig die Einherz-Clowns vorbei auf Stippvisite und die bringen den Bewohnerinnen entweder unten im Café oder auf der Kaffeeterrasse draußen oder auch auf den Zimmern bei bettlägerigen Patienten, Freude und eine kleine Abwechslung vorbei. Mhm. Und die waren, ich sag mal, sehr gut drauf, die Damen. Es waren 5 Damen, 5 Clowninnen, die das also mit viel Herzblut machen. Und es ist eine ganz interessante Angelegenheit geworden. Der Verantwortliche, der für die Veranstaltungen im Haus war, der ist auch mit Feuereifer dabei gewesen, wie dann gesungen, getanzt wurde. Und ja, es ist tatsächlich auch interessant, wie die alten Menschen mitunter darauf reagieren. Und ein Lächeln also zumindest auf das Gesicht zaubern ist vielleicht ja auch ein verdienstvoller Angelegenheit, sage ich mal.
Ein Lächeln im Lächel, so ist es. Also, egal ob Sie Lust auf eine haarige Ausstellung haben oder mal mehr über die Clowns erfahren wollen, die im Vincentinum unterwegs sind, in der neuesten Ausgabe unseres Inhaltenmagazins erfahren Sie mehr. Und natürlich gibt's noch eine ganze Ecke mehr zu lesen und zu entdecken. Unser Inhaltenmagazin gibt's im Abo Freihaus geliefert. Sie finden es in vielen Kirchen oder ganz easy mit der Innehalten-App. Egal auf welchem Weg, wir wünschen viel Spaß und eine erholsame Zeit beim Lesen. Ein bayerischer Weihbischof in Uganda. So der Titel der neuesten Folge der Missio Reisewarnung. Es geht nämlich um Weihbischof Rupert Graf Stolberg. Der ist nämlich nach Uganda gereist und hat am 50-jährigen Jubiläum des Priesterseminars in der Hauptstadt Kampala teilgenommen. Meine Kollegin Brigitte Strauß moderiert ja diesen Podcast. Brigitte, wie war denn die Feier?
Ja, das habe ich ihn natürlich auch als erstes gefragt und er meinte...
Ausgiebig. Ein Riesenfest.
Aber nicht nur das. Was ihn fast neidisch hat werden lassen, war die Anzahl der jungen Männer, die dort Priester werden möchten.
In diesem Seminar, das du jetzt sein Jubiläum gefeiert hast, 320 Seminaristen. Und da haben sie jetzt notdürftig 9er Zimmer für Seminaristen eingerichtet. Also Das kann man sich bei uns gar nicht mehr vorstellen und ist auch für dortige Verhältnisse eher bescheiden, aber sie wissen nicht, wie sie die Leute unterbringen sollen.
Nur kurz zum Vergleich, im Erzbistum München und Freising sind derzeit 25 Seminaristen registriert.
Okay, aber in einem armen Land wie Uganda ist es ja wahrscheinlich ein echter Aufstieg, wenn man studieren und Priester werden kann, oder?
Ja und nein. Also die Kirche hat ein sehr hohes Ansehen und deshalb werden junge Männer, die sich dafür entscheiden, auch nicht merkwürdig angeschaut, wie das hier manchmal der Fall ist. Hier müssen die sich ja oft gegenüber ihrer Umwelt fast dafür entschuldigen. Aber wirtschaftlich bringt denen das überhaupt nichts, sagt Stolberg.
Die Priester bekommen dort kein Gehalt vom Bischof, sondern müssen selber für ihren Lebensunterhalt sorgen. Also es ist nicht so, dass man dann sozial abgesichert wäre.
Das bedeutet dann, die haben alle noch eine Landwirtschaft oder irgendetwas Ähnliches, wovon sie einfach leben können. Also wenn junge Leute in Uganda eine Studienberechtigung, also Abi, haben, dann wären ungefähr alle anderen Studiengänge deutlich lukrativer.
Demnach hat das wohl doch eher damit zu tun, dass der Glaube da eine andere Rolle spielt. Der Weihbischof hat aber nicht nur diesen Gottesdienst besucht, es gab auch noch ein paar andere Stationen. Wo war er denn noch?
Er hat zum Beispiel eine Wallfahrtskirche besucht, die an der Stelle steht, wo die 45 ugandischen Märtyrer hingerichtet worden sind. Märtyrer, das sind ja Menschen, die für ihren Glauben gestorben sind. Die meisten, die wir hier so kennen, sind vor irgendwas zwischen 1000 und 2000 Jahren gestorben. Diese 45 wurden zwischen 1885 und 1887 getötet, auf zum Teil bestialische Weise. Der Jüngste war übrigens erst 14, das ist der heilige Kitsitu. Was da ganz genau passiert ist, das mag jeder selbst nachlesen. Wir erzählen es nicht in allen Einzelheiten, aber was wir erzählen ist, wie sehr diese Heiligen verehrt werden.
Also, der Glaube wird gelebt in Uganda. Es gibt aber Nachrichten aus dem Land, die hören sich jetzt nicht so unbedingt nach Nächstenliebe an. Nämlich dann, wenn es ums Thema Homosexualität zum Beispiel geht.
Ja, die Gesetzgebung in Uganda ist da knallhart. Sexuelle Handlungen mit Personen desselben Geschlechts werden mit lebenslanger Freiheitsstrafe, der Versuch mit bis zu 10 Jahren bestraft. Die katholische Kirche in Deutschland ist ja auch erst in den letzten paar Jahren offener geworden. Kardinal Marx hat ja erst vor ein paar Wochen gesagt, dass Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare im Erzbistum erlaubt sind. Wie die Kirche in Uganda dazu steht, auch darüber reden wir in der aktuellen Folge.
Am Sonntag ist Muttertag, der Tag des Parfümflakons, der selbstgebastelten Bilder und der edlen Schokoladen. Ja, und dann steht da noch der große Schoko-Osterhase in der Küche. Den muss man jetzt aber nicht entsorgen. Nein, wer ihn nicht mehr zum Anbeißen findet, hat noch jede Menge Möglichkeiten, so Magdalena Scheichel. Sie ist Schülerin in der Caritas Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung.
Die geschmolzene Schokolade kann man für Desserts verwenden, zum Beispiel Mousse au Chocolat. Oder halt für Schokokrossis. Das wird dann mit Cornflakes gemischt und auf Bleche oder so gegeben. Und dann wird es getrocknet und kann man ganz gut zum Kaffee essen. Und man kann auch Schokoladenfondue machen oder halt Früchtespieße gleich fertig machen.
Rezepte zum Dahinschmelzen, oder? Magdalena hat aber auch einen ganz klaren Favoriten.
Ja, man kann die Osterhasen zerbrechen, in die Tasse reiten und dann mit heißer Milch übergießen. Und ein bisschen umrühren und dann hat man eine perfekte heiße Schokolade und schmeckt eigentlich besser wie das Kakaopulver. Und der Osterhase ist eigentlich auch gleich verwertet.
Ja, und wer seinem Schokohasen noch ein raffiniertes Ende bereiten möchte, einfach ein Stück Schoki als Geheimzutat ins Chili werfen. Wir sagen, lassen Sie sich's schmecken und guten Appetit. Mama, wo sind meine Socken? Ich brauche morgen einen Kuchen fürs Schulfest. Oder vor allem bei den Kleineren, Mama, ich kann ohne dich nicht einschlafen. Tja, Mütter managen den alltäglichen Wahnsinn und haben trotzdem oft das Gefühl, es ist nicht genug. Mom Guilt nennt sich das Ganze. Doch dieses schlechte Gewissen, das muss überhaupt nicht sein.
Es sind oft die Vergleiche mit anderen, die Mütter an sich zweifeln lassen, sagt Familientherapeutin Stefanie Kimmel von der Caritas-Beratungsstelle im Erzbistum München und Freising.
Wow, schau mal, diese Mutter, wie toll sie es hinbekommt. Selbstgebackene Kekse, die Wohnung sieht blitzblank aus, selber adrett gekleidet, perfekt geschminkt, erfolgreich im Beruf und tipptopp die Kinder nebenbei noch geschniegelt und gestriegelt. Und ich glaube, das sind einfach Erwartungen, die da an uns gestellt werden und so groß gemacht werden. Ja, und deswegen ist es einfach auch ein gesellschaftliches Thema.
Allen Ansprüchen immer gerecht zu werden, ist nahezu unmöglich. Kein Wunder, wenn dann das Gefühl aufkommt, irgendwie zu versagen. Die Therapeutin rät, sich eigene Maßstäbe zu setzen und sich zu fragen,
ist das jetzt gerade wirklich der eigene Wert, dem ich gerade nicht gerecht werde, oder ist das eine Anforderung von außen, von der Gesellschaft, von wem auch immer, und hat das gar nichts eigentlich mit mir zu tun? Und dann vielleicht auch sich mal noch die Frage zu stellen, ist es gerade wirklich schlimm, was passiert ist? Oder ist es vielleicht einfach nur nicht ganz super gelaufen, nicht ganz perfekt? Man kann nicht alles perfekt machen.
Wer die eigenen Prioritäten im Blick hat, kann auch entspannter mal andere Dinge sein lassen. Vor allem ermutigt die Familientherapeutin alle Frauen, auch sich selbst öfter mal was Gutes zu tun. Das ist überhaupt nicht egoistisch.
Wenn man mal an die Flugzeugsituation denken, wenn man diese Sicherheitsanweisung bekommt, dass man zuerst sich selbst diese Sauerstoffmaske aufsetzt. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man jemandem anders auch helfen. Und das so wirklich deswegen als Botschaft an die Muttis. Ihr müsst euch zuerst um euch selbst kümmern. Und nur wenn mein Akku voll geladen ist, dann habe ich ja auch wieder Kraft und Energie, mich um all die Anforderungen gut kümmern zu können.
Und ganz wichtig, sich öfter mal selbst sagen, ich mache das eigentlich ganz schön gut. Nicht nur am Muttertag. Lydia Jäger für das MKR, das Kirchenradio.
An dieser Stelle von mir und dem MKR, das Kirchenradio-Team, liebe Mamas, einen schönen Muttertag und danke für all eure Liebe, Zuneigung und euer einzigartiges, großes Herz. Danke, dass ihr immer für uns da seid. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.